Ja, was soll man sagen zu den USA und Trump? Was soll man sagen, ohne völlig angewidert zu sein? Ich glaube, für mich persönlich ist es wichtig, dass ich mich kurz mal fasse im Sinne von, es ist nicht so, als wäre ich schockiert. Es ist viel eher so, dass ich mich frage, wie machen wir weiter im Sinne von, ich will keine falschen Hoffnungen machen. Ich will aber auch keine Angst schüren. Deswegen bin ich ein bisschen so, okay, ich muss mir jetzt sehr genau überlegen, wie ich schreibe, spreche, denn manchmal überkommt mich schon eine Trostlosigkeit und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich habe mir zum Ziel genommen, dass wir hier bei Alles Stabil kommentieren und kritisieren und politische Kontexte schaffen. Deswegen möchte ich nur kurz dagelassen haben. Ich habe es natürlich mitbekommen, was passiert ist und wir müssen und werden darüber sprechen. Ich will mir aber gut überlegen, was ich irgendwie beitragen kann. Klingt auch so übertrieben, weil ich jetzt auch weiß, dass eine Podcast-Folge von mir nicht die Welt verändern wird, aber vielleicht fühlt sich dann jemand ein bisschen besser gewappnet für die Diskussionen am Stammtisch oder beim Mittagstisch mit dem rechten Onkel, weil es ist ja jetzt nicht so, als wäre in Österreich nicht auch vor kurzem gewählt worden und es ist auch nicht so, als wäre nicht Deutschland die Heimat, oh mein Gott, dieser Begriff ist schon so politisch, der AfD. Von daher muss man jetzt eh sagen, es gibt hier sehr viel Arbeit zu tun, nicht nur in Amerika und da möchte ich auf jeden Fall einen Beitrag leisten. In dieser Folge ist meine Aufgabe, euch vor Augen zu führen, wie patriarchal geprägt unser aller Beauty-Standards sind und wie dringend es notwendig ist, dass wir uns davon befreien. Es wird stellenweise vielleicht unbequem, das liegt daran, dass das Thema halt auch unbequem ist, aber ich wünsche mir für euch, dass ihr nach dieser Folge rausgeht in die Welt hinaus und euch denkt, dass ihr bestärkt in euch selbst seid, dass ihr gut genug seid, genauso wie ihr seid und dass ihr nicht bei jedem Trend mitmachen müsst, dass ihr euch nicht jedem Ideal hingeben müsst und dass ihr euch sehr wohl zur Wehr setzen könnt. Macht es euch irgendwo gemütlich, gönnt euch einen, ich weiß nicht, einen Softdrink eurer Wahl, vielleicht einen Matcha Latte, vielleicht auch einfach einen cuten Tee. In jedem Fall geht's jetzt los mit Alles Stabil.
Hi, Alex hier. Wie geht's?
Alles stabil. Wir wachsen mit klaren Bildern auf, wie eine ideale Frau auszusehen hat. Eine Stammgästin vom Salz und Pfeffer, das war ein Gasthaus, in dem meine Eltern gearbeitet haben, neben ihren Fabriksjobs, by the way. Sie meinte, ich soll mich nicht so sehr kratzen an den Unterschenkeln, damit meine Haut schön weich bleibt und ich keine Narben bekomme. Das ist eine Mini-Mini-Kleinigkeit, aber ich glaube, das war das allererste Mal, dass ich bewusst wahrgenommen habe, dass es ein gewisses Ideal gibt, das es für mich zu erfüllen gibt. Wir sollen dünn sein, wir sollen fit sein, wir sollen weiche Haut haben, wir sollen keine Körperbehaarung haben. Man soll uns riechen, aber nur angenehm, nicht übertrieben, weil wir wollen uns ja nicht wie Sexworker verhalten sozusagen, aber auch nicht zu wenig, weil man möchte ja interessant bleiben. Und auf gar keinen Fall darf man sowas riechen wie, ich weiß es nicht, Schweiß zum Beispiel, weil das ist ja eklig und Frauen dürfen nicht eklig sein und deswegen spricht man auch nicht über die Menstruation, weil die Menstruation ist unhygienisch und muss total schambehaftet bleiben. Und deswegen müssen wir sie als Gesellschaft weiterhin unter allen Umständen und unter allen Bedingungen tabuisieren. Ohne Spaß, es gibt eine Liste an Dingen, die Frauen und weiblich sozialisierte Personen zu erfüllen haben. Und wenn ich ganz ehrlich mit euch sein darf, jetzt wird es wirklich kurz okay? Wenn wir darüber nachdenken, was der Beauty-Standard ist, nämlich dünn, sanfte Haut, keine Körperbehaarung. Wie gesagt, ich wiederhole das alles, damit ich gewisse Bilder in euch erzeuge. Das sind doch eher so Zuschreibungen, die man Kinderkörpern geben könnte oder etwa nicht. Ich meine, dass eine Frau behaart ist, ist genauso normal wie die Bartbehaarung eines Cis-Mannes. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man nicht sehen kann, dass es da gewisse Parallelen gibt. Und Das hat halt auch einfach damit zu tun, dass Frauen und weiblich sozialisierte Personen möglichst wenig Platz einnehmen sollen. Einerseits mit unserem Aussehen, mit unserem Auftreten. Wir sollen immer dünner werden. Andererseits lernen wir das auch mit unserem Verhalten. Man soll einfach nicht zu viel Raum einnehmen, wenn man als Frau einen Ort betritt. So wie wir möchten oder so wie wir sind, dürfen wir diesen Platz nicht einnehmen. Das gehört sich für Mädchen nicht, dass wir zu laut lachen, dass wir auf Bäume klettern, dass wir uns prügeln wie Jungs, dass wir uns wehren, wenn sie uns irgendwie schubsen. Wir sollen harmoniebedürftige Lebewesen sein, die keiner Fliege was zuleide tun, die sich um alle kümmern, hingebungsvoll, einfach weil das so ist, weil das die Biologie so möchte. Und dabei sollen wir uns auch bitte überhaupt nicht beschweren. Immerhin ist der Mann doch hier der Caretaker und der Mann ist doch der, der die Brötchen verdient. Und die Tatsache, dass die eigenen vier Wände in der Regel der unsicherste Ort für Frauen sind, das blenden wir einfach komplett aus, weil wir müssen ja diesen Part Märchen auch irgendwo gerecht werden und weiterhin hinterherlechzen. Denn in der Sekunde, in der wir uns dem nicht mehr hingeben, sind wir nicht mehr begehrenswert. Aber wir lernen ja schon von klein auf, dass unser Wert definiert wird von männlichem Begehren. Also wir können einfach nicht gewinnen. So schaut's aus. Deswegen ist es direkt besser, wenn man überhaupt nicht erst nach den Spielregeln spielt, wenn man sowieso als Verliererin hervorgeht. Und wenn ich jetzt von Verhalten spreche, dann müssen wir natürlich auch über den Selbstwert von Mädchen sprechen. Im Alter von 15 Jahren glauben durchschnittlich weniger Mädchen an die eigenen Talente als Jungs. Das ergab die PISA-Studie aus dem Jahr 2018. Natürlich kann man die PISA-Studie auch kritisieren, aber dass es hier genderspezifische Unterscheidungen gibt, das kommt nicht erst von gestern, das wissen wir mittlerweile schon lange. Der Druck, der gesellschaftliche Druck ist so hoch. Ich habe vor vielen Jahren einen Artikel geschrieben für Biber über krankmachende Beauty-Ideale und was sie bei jungen Frauen auslösen. Ich habe teilweise mit Personen gesprochen, die Suizidgedanken hatten. Ich habe mit jungen Frauen gesprochen, die sich selbst verletzen, die aufgehört haben zu essen, weil sie dünn und schön sein wollten, weil sie dachten, da finden sie ihr Glück. Ich habe mit jungen Frauen gesprochen, deren mentale Gesundheit gelitten hat, weil die Gesellschaft ihnen vermittelt hat, dass sie so wie sie aussehen, so wie sie sich bewegen, so wie sie lachen, dass sie nicht gut genug sind. Und ich werde das nie vergessen. Ich habe im Zuge meiner Fotoprojekte mit so vielen jungen Personen zwischen 13 und 18 gesprochen. Das Projekt hieß damals Young Rebels. Das waren richtige Rebellinnen, die sich gewehrt haben, aber sie haben auch sehr gelitten unter diesen Herausforderungen, die wir einfach, keine Ahnung, jeder Person mit der Muttermilch mitgeben und null hinterfragen seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Das kann eigentlich wirklich nicht sein, dass wir uns noch immer hinsetzen und nicht anerkennen, dass wir, selbst wenn wir rosa und blau nicht mehr so streng verteilen, dass wir trotzdem so gewisse Werte weitervermitteln, die auf Dauer ungesund sind und einfach nicht nachhaltig. Frauen müssen in allem brillieren, gesellschaftlich, familiär, beruflich, sexuell. Die Geschlechterforscherin Franziska Schutzbos sagt, dass das System, in dem wir leben, von Frauen alles erwartet, aber nichts zurückgibt. Laut ihr liegt die Lösung dementsprechend nicht in der individuellen Verbesserung der Work-Life-Balance in einer Form von Selbstoptimierung, sondern im Widerstand und in der Auflehnung gegen das System. Und das System, das prägt auch, wie wir Schönheit definieren. Und daran müssen wir arbeiten. Das sieht auch so aus, dass man sich gegen Beauty-Normen wehrt. Ja, ich befürworte es zu 100%, dass Frauen und generell Personen mit ihrem Körper machen, was sie möchten, solange sie keiner anderen Person schaden. Ich möchte aber über das System sprechen, über die Struktur dahinter, die uns beibringt, dass das sein muss, dass es das fürs Glück braucht, dass wir so zu uns selbst finden können, dass wir so eine bessere Version von uns selbst werden können, wenn wir nur, keine Ahnung, dickere Lippen haben, wenn wir nur, ich weiß es nicht, die Haare ein bisschen voller haben, wenn wir uns Extensions reinmachen, wenn wir uns die Wimpern verlängern, wenn wir uns die Lippen rot schminken. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich gibt es hier Abstufungen, aber man muss wirklich kurz mal sich vor Augen führen, was für ein krasser Mindfuck das eigentlich ist. Und falls es noch nicht reicht, dann bitte hört euch mal das an. Der Global Report von Dove hat ergeben, dass jede fünfte Frau bereit wäre, 5 Jahre früher zu sterben, wenn sie dafür sofort den Beauty-Standards entsprechen würde. Können wir bitte darüber reden, dass Frauen 5 Jahre ihres Lebens herschenken würden? Und das ist nicht mal so irrational, wenn man sich mal durchrechnet, wie viele Stunden verbringt eine Frau eigentlich im Fitnessstudio? Wie viele Stunden rasieren wir uns in unserem Leben? Wie viele Stunden in unserem Leben beschäftigen wir uns mit unserem Aussehen? Was könnten wir alles tun, wenn es nicht immer um unser Aussehen ginge? Kapitalismus prägt unseren Blick auf Schönheit und das ist einfach so erschöpfend auf Dauer. Und traurig ist an dem Ganzen, dass Frauen und queere Personen die Gesellschaft quasi auf ihren Schultern tragen. Nicht zuletzt, weil sie die unbezahlte Care-Arbeit verrichten. Und trotzdem hat es die Schönheitsindustrie geschafft, dass sie irgendwelche Ideale setzt, die fast unmöglich zu erreichen sind. Und dabei hat unser Tag ja auch nur 24 Stunden. Wie soll sich das eigentlich alles ausgehen? Uns werden irgendwelche Produkte verkauft, die unsere Unvollkommenheit sozusagen beheben sollen. Und damit wir diese Produkte überhaupt erst bekommen, müssen wir arbeiten, uns kaputt arbeiten. Und so können wir dann in diesem kapitalistischen Hamsterrad weiter laufen, bis wir alles verloren haben. Es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen, die sich stärker mit Schönheitsnormen identifizieren, oft ein geringeres Selbstbewusstsein haben und eine höhere Wahrscheinlichkeit tragen, an zum Beispiel einer Essstörung zu erkranken. Wenn man sich nie gut genug fühlt, dann macht das etwas mit dem Selbstwertgefühl und das zeigt sich dann in jeder Lebenslage sozusagen. Die Künstlerin und Autorin Moshtari Hilal beginnt ihre Analyse zur Hässlichkeit bei der Ablehnung von anderen und durch sich selbst. Sie sagt, Ausgrenzung bedeutet Ausbeutung. Ich gehe jetzt noch nicht mal in die Tiefe, dass wir den globalen Süden ausbeuten, damit wir irgendwelche Outfits tragen, von denen die Modeindustrie uns gesagt hat, dass sie trendy sind, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Aber wir müssen wirklich anerkennen, dass einerseits unser Aussehen, unser Auftreten, aber auch unser Verhalten von der Gesellschaft reguliert wird. Von uns wird erwartet, dass wir höflich sind, zurückhaltend, bloß nicht zu fordernd. In der Arbeitswelt wird es uns oft schwer gemacht. Wenn wir selbstbewusst sind, dann gelten wir als zu bossy. Wenn wir Durchsetzungsvermögen sind, dann sind wir zu dreist. Wenn wir Cis-Männer wären, dann würde es heißen, dass wir leidenschaftlich sind, dass wir bei der Sache sind. Aber das sind einfach unweibliche Charakteristika, die uns deswegen nicht zugeschrieben werden können. Das ist einfach so, das hat irgendwer mal gesagt und daher müssen wir versuchen, sympathisch zu wirken, aber bloß nicht zu laut, wie gesagt, immer schön zustimmenden Männern, nicht viel zu viel widersprechen, weil dann macht man sich ja auch unbeliebt und niemand möchte unbeliebt sein in dieser patriarchal geprägten Welt. Ihr wisst schon. Jetzt kann man nicht hergehen und sagen, dann niemand zwingt Frauen, sich diesen ganzen Standards hinzugeben, aber ich frage mich schon, ist da nicht ein bisschen gesellschaftlicher Zwang zu finden? Schauen wir uns kurz den Film an, The Substance, okay? Der hat mich ja erst in dieses Rabbit Hole gebracht und ich komme seither nicht davon weg, wie treffend der Horror beschrieben wurde. In dem Film geht es um eine Fitnesstrainerin, die mit 50 zu alt für die Branche ist und die sich deswegen eine mysteriöse Substanz reinknallt, um quasi eine junge Version von sich selbst zu sein. Und das zeigen sie auch ziemlich brutal, aber unabhängig von den Bildern, die Idee dahinter macht eigentlich total Sinn. Also ich glaube wirklich, dass sehr, sehr viele Frauen und queere Personen auch, und wahrscheinlich auch Männer, um ehrlich zu sein, darauf zurückgreifen würden, einfach nur damit sie diesem Ideal entsprechen und sich wertvoll fühlen. Die Werbung gibt vor, was schön ist, die Modeindustrie entscheidet, was wir anziehen sollen, Social Media lässt uns 10-mal drüber nachdenken, ob wir ein Foto posten oder nicht, the male gaze is everywhere. Das System, in dem wir leben, das befeuert diese krankmachende Denke und Demi Moore, die Hauptfigur spielt, sagt, es geht nicht darum, was uns angetan wird, es geht darum, was wir uns selbst antun. Und ich will jetzt nicht hergehen und sagen, ja stimmt, es ist die individuelle Frau, die schuld ist, wie gesagt, das mache ich nicht, aber spielen wir das Szenario einmal kurz durch. In irgendeiner Form befeuert man das Patriarchat ja doch, wenn man sich diesen Idealen hingibt. Das soll auf gar keinen Fall ein Schuldspruch sein, sondern eine Ermunterung. Es braucht ein paar Anläufe, bis man Nein sagen kann. Ich bin nicht frei davon und ich sage auch nicht immer Nein, aber es ist möglich, sich selbst irgendwie so zu entfalten, dass man sagt, okay, jetzt sage ich Nein, jetzt sage ich Ja. Nein, ich werde mich nicht jedes Mal schminken, wenn ich vor die Tür gehe. Nein, ich werde keine Intervalldiät versuchen. Nein, ich werde mich nicht obsessiv in Cardio-Sessions 4-mal pro Woche schleppen und mir einreden, dass das gar nichts mit Diet-Culture zu tun hat. Ich gebe, wie gesagt, nicht den Betroffenen des Patriarchats die Schuld an den Umständen. Ich will nur, dass sie wissen, wer verantwortlich ist, dass es diesen Male Gaze überhaupt erst gibt und wer auch Schuld daran trägt, dass wir uns so durchquälen durch unseren Alltag. Und ganz ehrlich, ich will auch daran erinnern, dass wir freier sind, als wir denken. Queere Personen, die sich gegen gesellschaftliche Normen, die auch mit dem Geschlecht und dem Auftreten zu tun haben, wehren, wissen genau, wovon ich spreche. Frauen, die sich die Beine nicht mehr rasieren, wissen von diesem Kick, den man bekommt, wenn man sich denkt, ha, mir ist es jetzt wirklich egal, was Männer von mir halten und ja, ich gehe auch schwimmen, wenn mich jeder sieht mit meinen behaarten Beinen. Das kann natürlich auch die eine Person sein, die Unternehmerin wird und sich nicht kleinreden lässt von irgendwelchen Kollegen, die ihr das nicht zutrauen. Ich habe kein Problem damit, wenn sich jemand Botox spritzt oder was weiß ich was macht, wirklich nicht. Ich habe nur ein Problem damit, wenn man sagt, das ist per se ein feministischer Akt. Das ist ein falsches Framing. Es ist weniger ein feministischer Akt, der müsste ja irgendwo einen Funken Rebellion enthalten. Es ist mehr eine Entscheidung, die Frauen treffen dürfen, weil es Feminismus gibt. Und das unterstütze ich. Könnt ihr mir folgen? Und zum Abschluss bleibt eigentlich nur die Frage, wie können wir alle dazu beitragen, den Druck von Frauen und queeren Personen zu nehmen? Es beginnt ja schon bei kleinen Schritten, wenn man zum Beispiel die eigenen Erwartungen hinterfragt. Ja, ich habe sehr, sehr oft gehört von Frauen, die schiefe Blicke von anderen Frauen erhalten haben, wenn sie zum Beispiel jetzt behaarte Beine hatten. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel von sehr, sehr vielen möglichen Optionen. Ja, es geht vielleicht darum, dass wir uns hinstellen und sagen, ich werde selber daran arbeiten, was ich als Ideal definiere. Und wenn das dann Parallelen hat zu den gesellschaftlichen Standards, dann von mir aus. Aber ich werde auf jeden Fall in die Selbstreflexion gehen und mich intensiv damit auseinandersetzen, denn wir müssen anerkennen, dass wir alle bis zu einem gewissen Grad biased sind. Das ist vielleicht auch ein Impuls für euch, dass ihr euch im Alltag ein bisschen achtsamer damit auseinandersetzt, was ihr als schön empfindet. Ihr müsst natürlich nicht, aber ich finde, im Umgang mit anderen ist es total wichtig, dass man schaut, welche Brille man gerade aufgesetzt hat und ob das eine Entscheidung von euch war oder vielleicht einfach von dem, was von euch so erwartet wird. Und nur, um das wirklich in den richtigen Kontext zu setzen, ich habe vor vielen, vielen Jahren, also vor über 10 Jahren, mal einen Blogbeitrag für Biber geschrieben. Das ist so ein Magazin für Ausländer und auf deren Website durfte ich Blogs schreiben. Und da habe ich einen sehr, sehr peinlichen Text geschrieben, in dem ich so quasi sage, ja, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, warum sich Frauen so viel schminken und ein bisschen Make-up ist ja okay, aber man muss ja nicht übertreiben. So in die Richtung, also ich habe es jetzt zugespitzt ausgedrückt, aber ich habe es zugespitzt ausgedrückt, damit ich anerkenne, dass das kompletter Mist war. Und dass ich sehr ignorant war, denn natürlich ist es leicht für jemanden wie mich zu sagen, ah, ich schmink mich wenig, ich habe keine Akne, ich leide nicht unter dem Hautbild, das ich habe und ich war nicht sensibilisiert genug, um anzuerkennen, dass es in einer Form irgendwo auch bewertend ist, das so niederzuschreiben. Natürlich dachte ich im ersten Schritt, ich bin feministisch, wenn ich das sage, aber das stimmt überhaupt nicht. Es geht, wie gesagt, nicht um die individuelle Entscheidung, denn bitte, jeder soll machen, was er möchte. Wenn sich eine Person jeden Tag schminken möchte und so schlafen gehen möchte, unterstütze ich das, weil es ihre Entscheidung ist, aber mir geht es halt um das dahinter, mir geht es um die BTS und damals war ich nicht reflektiert genug und das erzähle ich nur deswegen, damit ihr wisst, ich bin selber auf einem Weg, ich bin jetzt nicht am Ziel angekommen, viele Sachen mache ich vielleicht auch, weil ich sie internalisiert habe und nicht, weil ich sie schön finde. Keine Ahnung, wer weiß, wo ich in 3 Jahren bin. In jedem Fall will ich, dass ihr euch gesehen fühlt. Ich will, dass ihr euch so ein bisschen wachgerüttelt fühlt, aber sanft und nicht streng und mit erhobenem Zeigefinger, denn das kann nicht sein. Ich bin nicht der Maßstab. Ich bin vielleicht nur die Person, die recherchiert und so Sachen zusammenbringt oder einen Kontext setzt, der euch vielleicht hilft. So, vielleicht noch jetzt, bevor wir Schluss machen, die Empfehlung der Woche ist Hässlichkeit, das Buch von Moshtere Hilal, und die V-Gates-Einsendung ist: Wie schaffe ich es, schwierige Themen anzusprechen? Ich tue mir damit generell schwer. Und das, fand ich, war eine sehr, sehr spannende Einsendung, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass Personen, die weiblich sozialisiert wurden, das kennen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich finde es im ersten Schritt auf jeden Fall schon mal gut, dass die Person anerkennt, dass sie sich schwer tut, denn ich glaube, mit Einsicht gibt es auch Raum für Veränderung. Und diese Veränderung ist allen voran für das Wohlbefinden der Person wichtig. Mir geht es jetzt nicht darum, dass es irgendein Ideal eben gibt, das es zu erfüllen gilt, sondern eher so, weiblich sozialisierte Personen wachsen ja mit dieser Erwartungshaltung auf, dass sie nichts fordern dürfen, dafür aber immer Harmonie schaffen sollen. Und die eigenen Bedürfnisse soll man am besten komplett immer ignorieren oder wenn, dann einfach nur mit sich selbst aushandeln. Bloß keine Umstände bereiten, bloß nicht um Hilfe fragen und erst recht nicht auf gar keinen Fall Grenzen setzen. Und wenn man damit aufwächst, dann ist es natürlich schwierig, auch innerhalb der Beziehung, weil das meint die Person auch, dass man da quasi sagt, hey, ich habe ein Problem damit, weil in der Sekunde, in der du einen Konflikt auslöst, schaffst du ja keine Harmonie. Aber Konflikte gehören zu Beziehungen. Das ist einfach so, zu jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Die Frage ist halt nur, wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass diese 4 Schritte helfen beim Kommunizieren. Ich habe jetzt irgendein Szenario hergenommen und ich orientiere mich hierbei an gewaltfreier Kommunikation, wobei man das durchaus ja auch kritisch betrachten kann. Ich will jetzt gegen Ende nicht nochmal so ein Fass aufmachen, aber das wäre vielleicht auch mal spannend, dass man sich da anschaut aus feministischer Sicht, wie leiwand, also wie cool ist diese Strategie zu gewaltfreier Kommunikation wirklich, denn sie wurde von einem Mann verfasst und sobald das der Fall ist, bin ich immer so ein bisschen kritischer, sagen wir so. Aber jetzt mal davon ausgehend, dass das einigermaßen okay ist, 4 Schritte. Schritt 1, Problem beschreiben, ohne Bewertung, also ZB, wenn wir selten Sex haben, okay. Schritt 2, die Gefühle ausdrücken, fühle ich mich einsam und unsicher. Drittens, das Bedürfnis definieren, weil ich mir körperliche Intimität wünsche. Und viertens, dann eine Bitte stellen, möglichst konkret, können wir XYZ mal im Monat intim miteinander sein. Und ich finde, das ist doch ein schöner Weg, um auszudrücken, was man braucht und was man sich konkret wünscht. Wenn das nicht fruchtet, muss man sich halt ansehen, wie viel Chancen habe ich, dass da Besserung passiert. Wie groß ist das Problem wirklich? Kann ich es ignorieren? Also geht es da darum, dass eine Person, I don't know, die Socken immer am gleichen Ort liegen lässt? Oder geht es da darum, eine Person ist emotionally not available? Also das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber das ist, glaube ich, ein guter Weg, wie man das kommunizieren kann. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende der Episode. Lasst mir gerne eure Gedanken da. Ich bin sehr neugierig, wie ihr dazu steht, was ich so erzählt habe. Ich hoffe, es war nicht zu unbequem. Danke in jedem Fall fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, lasst mir bitte 5 Sterne da. Das ist enorm wichtig, damit auch andere Personen, die nicht immer reinhören, verstehen, wie cool alles stabil ist. Denn ganz ehrlich, ich hätte gern das Dreifache an monatlichen Downloads. Ich weiß nicht genau, was es dafür braucht, ob ich einfach jetzt wöchentlich weitermachen muss und ich wachse langsam und organisch, oder ob ihr vielleicht Anmerkungen habt, was den Podcast noch besser machen würde und was euch dazu bringen würde, den Podcast weiterzuempfehlen. In jedem Fall, danke, 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 dass ihr da seid. Schaut bei den Shownotes vorbei, da gibt es immer ein paar Links, die vielleicht relevant sein könnten, und wir sehen uns dann nächste Woche und hören uns natürlich nächste Woche. Bis bald! Wow, jetzt habe ich das echt runtergerattert. Oh, das war echt eine coole Folge.